Herzlich willkommen zu Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Mein Name ist Franziska Günther. Ich bin Fotografin und habe vor einigen Jahren das Projekt Schön und Stark gegründet. Ein Fotoprojekt, das Frauen mit Krebs dabei helfen soll, die körperlichen Veränderungen, die diese Krankheit mit sich bringt, liebevoll anzunehmen. Der Brustkrebsmonat Oktober gibt jährlich den Anlass, Brustkrebs in den öffentlichen Fokus zu richten und auf die Erkrankung aufmerksam zu machen. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft erkrankt eine von 8 Frauen im Laufe ihres Lebens an Krebs. Vielen Frauen zieht die Diagnose den Boden unter den Füßen weg. Das eigene Leben verändert sich so grundlegend, dass es oft schwer sein kann, sich darin zurechtzufinden. Wenn das Umfeld, die Familie, Partnerschaft und Freunde ein Sicherheitsnetz bilden, dann ist das eine große Hilfe. Doch oft passiert es auch, dass eine Partnerschaft der Belastung nicht standhält, was für viele Frauen eine zusätzliche Herausforderung ist. Wir alle wissen, dass es die schweren Zeiten sind, in denen wir lernen, auf wen wir zählen können und in denen wir unsere eigene Stärke erkennen, Zeiten, die uns formen und auch wachsen lassen. Ich spreche heute mit Francesca, einer so fröhlichen und positiven Frau, dass man ihr im ersten Moment gar nicht anmerkt, was sie für eine schwere Zeit hinter sich hat. In dieser Folge erfährst du, wie sie es geschafft hat, durch diese schwere Zeit zu kommen, wer an ihrer Seite war und woher sie ihre Kraft gezogen hat. Wie wichtig es auch ist, einen guten Arzt an der Seite zu haben und was du in schweren Zeiten für dich selbst tun kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge.
Ja, hallöchen, liebe Franziska. Ich freue mich natürlich ganz dolle, mit dir diesen Podcast führen zu dürfen. Ja, kurz zu mir. Ich bin Francesca. Ich bin 34 Jahre alt und komme aus dem sachsen-anhaltischen Gebiet Zürich. Und ja, wir kennen uns ja oder wir haben uns kennenlernen dürfen durch das tolle, schön und stark Foto-Event. Und ja, das war ja schon sehr, sehr sensationell schön. Es hat mich bestärkt. Es war so ein wunderschöner Tag. Und dann hatte ich mich ja beworben für ein Einzelfotoshooting und du hast es mir ermöglicht und hast dem zugestimmt und mich auserwählt. Somit war ich ja vor 2 Wochen bei dir im Studio und wir haben das Einzelfotoshooting durchgeführt. Eine Visagistin hat mich vorneweg gestylt, die Haare schön gemacht, geschminkt. Wir haben tolle Gespräche geführt und einen Kaffee getrunken. Einfach so ein bisschen auch die Zeit vergessen. Ich habe mich gefühlt wie ein Star im Rampenlicht. Das war echt schön, ja.
Erzähl doch mal, wie das überhaupt war, wie es dazu gekommen ist, dass du dich für unser Projekt Schön und Stark interessiert hast, weil bei allen, die sich dafür bewerben, da gibt's ja eine Vorgeschichte. Erzähl doch mal, wie das bei dir war.
Also ich bin selbst am Brustkrebs erkrankt. Meine Diagnose bekam ich am 23.12.2019. Ertastet hatte ich den Knoten am 22. Oktober 2019. Es ist eine gewisse Zeitspanne dazwischen. Es war eine lange Wartezeit mit den Ärzten, bis die Diagnose stand. Leider natürlich so doof, dass das eigentlich mein Weihnachtsgeschenk war in diesem Jahr. Oder quasi auch für uns alle in der Familie. Nicht schön. Aber unverhofft kommt ja meistens oft. Ja, die Diagnose stand dann, somit auch mein Therapieplan. Und bei mir ging das dann im Februar los mit den Chemotherapien 2020. 16 Stück, 4 starke und 12 kleine. Die 4 starken alle 2 Wochen, die 12 kleinen jede Woche. Zusätzlich parallel ab Mai dann noch 18 Antikörperinfusionen. Kurz dazu, mein Krebs ist hormonell bedingt, das heißt, ich habe HER2-neu positiv und da greifen Antikörperinfusionen ganz gut an, um nochmal die Krebszellen quasi zu schließen. Ja, aufgrund meines jungen Alters meinte mein Arzt damals zu mir, ich solle mal einen Gentest machen lassen mit 31, das ist ja schon ziemlich jung. Ja, das habe ich dann gemacht. Ich habe dann an der Uniklinik in Leipzig einen Gentest machen lassen und dieser bestätigte mir natürlich auch leider diese BRCA1-G-Mutation, wo eben das erhöhte Risiko an Brust- und Eierstockkrebs zu erkranken besteht. Eigentlich Brustkrebserkrankung erst ab 35 und Eierstockkrebs dann auch, ne, so ab 35, 40, sagt man. Ja, somit wurden mir 2 Entscheidungen zu bedenken gegeben. Die erste war gewesen, ob ich mir die Brüste komplett abnehmen lasse oder eben nur die Brustdrüsen entfernen lasse, um mit Silikon oder Eigenfett aufzubauen. Und die zweite Entscheidung, die ich treffen musste, war eben zu überlegen, ob ich mir die Eierstöcke entfernen lasse oder ob ich sie drin lassen möchte. Grund dafür ist eben die Erkrankung an Eierstockkrebs durch das Gen, das wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit eingetreten. Und man gibt diese Mutation zu 50% an den Kindern weiter. Ob es Mädchen oder Junge ist, wir wissen alle, dass auch Männer Brustkrebs bekommen können. Leider ist das so, es wollen immer viele nicht hören, aber es ist leider so, dass auch ein Mann an Brustkrebs erkranken kann. Ich selbst habe auf der Onkologie auch einen kennengelernt. Ich war selber sprachlos, als ich da einen Mann habe sitzen sehen. Also da schluckt man erstmal, weil man denkt ja wirklich nur Brustkrebs, oh Gott, es trifft nur Frauen. Nein, es ist leider nicht so. Ja, und ich hatte mich dann dafür entschieden, die Eierstöcke entfernen zu lassen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich einen wundervollen Arzt an meiner Seite habe. Von Anfang an, dank meiner Frauenärztin, das ist eigentlich so mein Anker in der ganzen Sache. Der gute Mann ist jetzt 71 Jahre alt, hat Top-Auszeichnungen beim Fokus, hat sich ein Brustzentrum schon mühevoll aufgebaut, ist über 40 Jahre im Dienst und es ist für mich einfach wie mein Papa, der immer für mich da ist, der mir von Anfang an geschworen hat, für mich da zu sein, hinter mir zu stehen und wir das gemeinsam schaffen. Und ich kann sagen, heute nach fast 3 Jahren, er hat sein Wort gehalten und er ist immer noch da. Ich bin regelmäßig bei ihm zur Nachsorge und seine Entscheidungen und Meinungen sind mir sehr wichtig. Ich habe leider seit der Diagnose viele, viele Freunde verloren und auch meinen Partner, darauf komme ich später zurück, dass quasi er eigentlich noch der Einzige ist, der eigentlich da ist, auf den ich mich verlassen kann. Und ihn hatte ich damals dann meine Meinung gefragt. Mit 31, man hatte eigentlich andere Pläne. Also ich stand zu dem Zeitpunkt voll im Berufsleben als Verkäuferin im Aldi. Ich war gerade mit meinem Ex-Partner zusammengezogen. Wir wollten eigentlich heiraten und wir hatten auch einen Kinderwunsch. Und dann kommt da sowas um die Ecke, wo du erstmal da sitzt und dir sagst, okay, so war das Leben jetzt aber nicht geplant. Und mein Arzt hat mir dann geraten, dass wir eben die Eierstöcke rausnehmen, dass das besser wäre, weil eben Eierstockkrebs, den kann man nicht tasten, den merkt man auch nicht. Erst dann, wenn man eben zur Nachsorgeuntersuchung geht oder Vorsorgeuntersuchung und da ist es meist schon zu fortgeschritten und viele Frauen sterben leider auch dann eben an Eierstockkrebs. Die Behandlung ist da leider noch nicht so ausgereift wie beim Brustkrebs. Ja, und dann habe ich mir nach Beendigung meiner Chemotherapie am 26. August 2020 die Brust-OP über mich ergehen lassen. Ich habe mir die Brustdrüsen entfernen lassen und mit Silikon aufbauen lassen. Beidseits links war betroffen und rechts habe ich prophylaktisch gemacht wegen dieser Mutation, um vorzusorgen, dass eben in der rechten Brust nicht ein Rezidiv entsteht. Ja, und anderthalb Monate später, am 23. Oktober 2020, haben wir dann die Eierstöcke entfernen lassen. Was für mich an sich, die OP war nicht schlimm. Das war okay, ich war nur eine Nacht drinne. Aber psychisch hat es mir eben sehr zugesetzt, ja, zu wissen, dass man keine Kinder mehr bekommen kann und dass einem ein großes Stück Fraulichkeit genommen wird. Es ist einfach so, die Eierstöcke, man sieht sie zwar nicht, aber sie gehören ja zu einer Frau dazu. Sie haben eine gewisse Aufgabe, sei es nur, dass man eben die Periode bekommt oder Hormone im Körper hat. Ja, und das war schon sehr, sehr schlimm für mich, auch psychisch. Ich habe auch die Hilfe angenommen einer Psycho-Onkologin. Ich bin auch immer noch in Betreuung. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich denke, da muss man sich auch nicht für schämen. Warum auch? Man muss viele Entscheidungen treffen. Alleine. Klar hat man Unterstützung, aber es ist halt, ja, der Kopf muss das ja irgendwie verarbeiten, ne? Ja, und dann hatte ich in dem Jahr 2020 schon bei Facebook in einer Gruppe gesehen, dass es dieses Event gibt, Schön und Stark. Und ich glaube, da war das dann mit Corona und dann ging das bei mir irgendwie nicht 2021, so dass ich mich dann beworben hatte für dieses Jahr, für das große Event. Und das hat ja dann geklappt. Ja, ja. Da war ich ja voller Vorfreude. Ja, es hat dann geklappt in Brandenburg an der Bensdorfer Mühle. Das war ein wunderschöner Tag. Es war zwar sehr warm, also es war wirklich sehr warm, aber es war so schön, dass auch mal andere Frauen oder Betroffene kennenzulernen. Für mich war es dennoch ein bisschen hart, weil ich eben auch Frauen gesehen habe, die keine Brust mehr hatten, wo ich geschluckt habe und mir gedacht habe, wow, was hattest du für Glück, wenn man das so sagen kann. Auch die Haare, ich selbst habe ja auch die Haare verloren unter der Chemotherapie. Das war für mich das Schlimmste, keine Haare zu haben. Haare machen viel aus. Also ich glaube, Haare und Brüste sind so wirklich das Auszeichnendste an einer Frau.
Du hast gesagt, du hast am 22.10. den Tumor ertastet. Wusstest du gleich instinktiv, um was es sich handelt?
Also als ich den Knoten getastet habe, habe ich natürlich an der rechten Brust auch getastet und habe geguckt, wie die Lymphknoten sind. Man unterhält sich ja mit der Frauenärztin so ein bisschen, was ist wenn und wie verhält sich das mit den Lymphknoten, wenn die angeschwollen sind. Und da war an der rechten Brust nichts vergrößert und nur links wirklich, das war ja so am Brustrand, war halt dieser Knoten. Ich würde sagen, es war, naja, Walnussgröße. Walnussgröße ungefähr. Und der hat sich auch nicht verschieben lassen. Also der war echt fest. Und meine Frauenärztin hat mir damals gesagt, wenn man den nicht verschieben kann, ist es meistens was Böses. Ja. Und mein Körper hat mir das irgendwie auch so signalisiert, schon alleine an diesem Tag die Brust abzutasten. Ich habe nie meine Brust abgetastet, bin aber immer regelmäßig zur Vorsorge gegangen. Auch in diesem Jahr noch, im Sommer war ich. Und 2-3 Monate später war dann der Knoten da.
Und bei der Vorsorge im Sommer wurden keine Auffälligkeiten festgestellt?
Gar nichts, nein, gar nichts. Das nichts. Der hat kam dann binnen von 3 Monaten.
Hat das wehgetan?
Ja, also ich, auch wenn ich drauf gelegen habe, hat man das dann gemerkt, halt, dass was ist. Und was ich hatte, muss ich gestehen, so Brustschmerzen. Wie wenn eine Periode bevorsteht, hat man doch so Wassereinlagerungen in der Brust. Und so war das bei mir. Aber ich hatte das meistens auch in beiden Brüsten. Also, dass man sich jetzt hätte auch nichts erdenken können. Also, was Böses. Aber als der Knoten dann halt da war und auch ein bisschen gewachsen ist, hat das halt immer mal gestochen. Und ja, die ganze Seite tat dann weh, ja. Aber man sagt ja eigentlich, Krebs tut nicht weh. Aber
das sagen viele, dass Krebs doch weh tut. Also, ich habe das tatsächlich öfter, dass die Frauen sagen, ja doch, das schmerzt. Dann hat das ja noch 2 Monate gedauert, bis du die Diagnose gekriegt hast. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht?
Ja, ich hatte mich dann gekümmert wegen dem Mammographietermin. Ich brauchte ja dann einen Termin und die Radiologie hatte natürlich 1,5 Monate später mir erst den Termin gegeben, am 18. Dezember 2019. Ich wollte aber auch nirgendwo anders hin, weil die dort eben auch gleich diese Gewebeprobe entnehmen. Und mein Glück war eigentlich, dass ich zu dem Zeitpunkt voll im Arbeitsleben stand, also bei Aldi tätig war. Und das hat mich so ein bisschen abgelenkt, aber innerlich so dieses zu wissen, da ist was. Ich habe immer getastet. Ich habe, was ich die Brust angefasst habe und getastet habe, mir gedacht, Mensch, kann ja nicht einfach verschwinden. Das ist doch alles, das war wie so ein Albtraum. Ja, ich habe mich versucht abzulenken, aber wenn dann die Ruhe da war, das Gedankenkarussell dreht sich einfach.
Ja. Wie war denn dein Leben zu der Zeit, abgesehen davon, dass du viel gearbeitet hast? Du hast gesagt, du bist mit deinem Partner frisch zusammengezogen. Wie war das so mit euch beiden?
Ja, wir sind, wie gesagt, frisch zusammengezogen 2019 im September. Das war so unsere erste gemeinsame Wohnung. Ich war total happy und glücklich, endlich angekommen zu sein. Und ich war auch bodenständig. Ich wollte im Aldi auch aufsteigen als Vertretungskraft. Das ist so eine Ebene, da kann man eben doch einen Laden alleine führen und hat so ein bisschen das Sagen. Und das hat mir sehr gelegen, auch Verantwortung zu übernehmen. Also ich hatte da so ein bisschen meine Pläne und dann kam er halt und die Wohnung. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt haben wir die Wohnung und es war eine Dreiraumwohnung. Da kann man auch schon mal drüber nachdenken, vielleicht noch ein Kind und vielleicht auch dann eben eine Hochzeit. Und es hat einfach alles gepasst. Wir waren beide sehr glücklich. Ja, bis dann der Hammerschlag kam. Das hat natürlich alles über den Berg geworfen, ne?
Als du dann die Diagnose bekommen hast, wie war das?
Es war schlimm. Also ich musste ja am 18.12. zur Mammographie. Da haben sie dann zeitgleich das Ultraschall gemacht und die Stanzbiopsie gemacht, also Gewebe entnommen. Und dann hieß es eigentlich 2 Tage warten, weil es mit Eilt vermerkt wurde. Aber der Befund kam erst nach dem 4. Adventwochenende, also gleich an dem Montag, den 23.12. Und ja, an dem Morgen, weiß ich noch, hat's geregnet, ganz dolle. Und ich war alleine zu Hause und dann klingelte das Handy und dann war die Schwester von meiner Frauenärztin und sagte, Frau Stanisch, kommen Sie bitte in die Praxis, der Befund ist da. Und schon diese Anspannung in der Stimme hat mir gesagt, das ist bestimmt nichts Gutes. Na, ich bin dann in den nächsten Ort gefahren, das waren 5 Minuten, ich bin gefahren, eigentlich ferngesteuert, ich hätte gar nicht fahren dürfen, aber mir blieb nichts anderes, ich war alleine, mein Ex war damals nicht da. Ja, und dann bin ich rein und konnte auch direkt zur Frau Doktor rein und dann hat sie mir die Diagnose verkündet und das war in dem Moment erstmal wie so ein Ohrknall im Kopf, ich habe nichts mehr gehört, das war wie so ein Rauschen im Ohr und habe natürlich bitterlich geweint und habe gedacht, das kann's nicht sein, das ist doch jetzt alles nicht wahr. Und als ich mich ein bisschen beruhigt habe, hat sie mich gestreichelt und hat mir gesagt, dass es eben kein Todesurteil ist, Aber wenn man die Diagnose Krebs bekommt, denkt man automatisch an Tod und das Leben ist zu Ende. Stand damals, Stand heute, weiß ich, ist es nicht so.
Ja. Dann ging es auch gleich los mit deinem Behandlungsplan?
Genau, wir haben uns dann unterhalten. Die erste Frage, die ich aber gestellt hatte, wie ich das eben auch meiner Mama sage, meine Mama wusste nichts. Die wusste nicht mal, dass ich einen Knoten in der Brust habe. Ich wollte einfach nicht, dass sie sich Sorgen macht. Ja. Was eigentlich Quatsch ist. Heute weiß ich, dass das vielleicht nicht richtig war. Weil ich denke, egal ob das die Mama ist oder ein näherer Angehöriger oder ein guter Freund, es ist wichtig, dass man jemanden hat, der hinter einem steht und der zuhört. Mhm. Und dann auch einfach in dem Moment da ist. Sei es nur einen Arm nehmen. Ne? Ja, und sie hat mir dann geraten, dass ich das noch an dem 23.12. tun soll, weil Heiligabend am Tisch wäre vielleicht nicht so schön. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Naja, und dann hat sie mich gefragt, welche Klinik ich möchte. Sie würde mir zwei vorschlagen, Halle oder Weißenfels. Sagte sie aber, in Weißenfels ist ein Top-Arzt, der eben super ein Brustzentrum aufgebaut hat, eine super onkologische Ambulanz hat und eben auch Top-OPs durchführt. Und dann sagte sie, den kennst du persönlich, ist so ein ganz lieber, so ein bisschen rockig veranlagt, Metal, tiefe Stimme, aber auf den fahren die Frauen ab. Und da habe ich sie angeguckt. Ich sage, dann mache ich das. Dann nehme ich die. Ja, und naja, und dann hatte ich natürlich gegoogelt, macht man ja dann so, ne? Und dann war er dort zu sehen, wie Albert Einstein, in weißem Haar und Bart. Und habe gedacht, Mensch, der sieht ganz sympathisch aus und habe so ein bisschen mir über seine Vita durchgelesen. Und das ist schon Wahnsinn, da war ich überwältigt und hatte die Frauenarztpraxis einen Termin dort ausgemacht. Ich hatte zwischenzeitlich mein CT und meine Knochensyndigraphie, Gott sei Dank alles unauffällig. Und am 30. Januar hatte ich dann damals 2020 meinen ersten Termin bei meinem Dr. Lampe in Weißenfels und ich war total aufgeregt. Nicht nur, weil ich ihn kennenlernen durfte, sondern auch, was eben auf mich drauf zukommt. Ich wusste, dass mich wahrscheinlich die Chemo nicht ausbleibt. Das hatte meine Frauenärztin mir schon gesagt. Aber es stand eben nicht fest. Das letzte Wort hatte dann er. Ja, und da ist damals eine Freundin mit mir hingefahren. Aber ich bin auch heute noch sehr dankbar, dass er das gemacht hat. Und ja, ich habe ihn dann kennengelernt. Saß er da, wirklich groß, sein weißes Haar, ist ein ganz lieber. Und er war so erschrocken, weil ich so jung war und hat meine Hand gehalten und wusste gleich gar nicht, was er sagen sollte. Und dann hat er sich den Knoten angeguckt und hat eben dann meinen Therapieplan schon so ein bisschen durchleuchten lassen, hat eben gesagt, Chemotherapie ist Pflicht, weil die Zellen sich zu schnell teilen, was ja heißt, dass eben der Krebs schnell wiederkommt und sehr aggressiv ist. Und da habe ich ihn nochmal angeguckt und gefragt, muss ich wirklich Chemo machen? Ja. Ich sage, aber mir werden doch die Haare ausfallen. Ja, die fallen aus. Ja, und da habe ich dann geweint und da habe ich dann gesagt, dass ich Angst habe. Sagt er, das glaube ich Ihnen, hätte ich auch, aber ich verspreche Ihnen, ich werde immer für Sie da sein und egal was ist, wir schaffen das. Und das ist halt das, was er heute noch macht und das ist Wahnsinn. Also da hatte ich echt Glück oder habe ich Glück, wirklich, ja.
Ja, absolut.
Ja, also ich habe viele Frauen auch beim Schön- und Stark-Event gehabt, mit denen ich mich unterhalten habe. Und wo ich von meinem Arzt erzählt habe, wo alle gesagt haben, oder überwiegend die meisten, boah, so einen Arzt hätte ich auch gern. Also da hatte ich echt Glück. Ja, da ging das zur Tumorkonferenz. Die haben dann eine Tumorkonferenz gehalten und dann habe ich meinen Plan bekommen. Ja, 16 Chemotherapien, 18 Antikörperinfusionen, 10 Jahre Tamoxifen und gegebenenfalls Bestrahlung. Aber das konnten sie erst festlegen, als die den Wächterlymphknoten entfernt haben. Der war ja Gott sei Dank frei. Da brauchte ich keine Bestrahlung, Gott sei Dank.
Wie hast du dich selbst zu der Zeit wahrgenommen und wie hat sich dein Körper verändert?
Unter der Krebsdiagnose, ja, wie habe ich mich wahrgenommen? Ich glaube, ich habe schon mehr an mich hineingehört und habe einfach darauf geachtet, wie der Körper so reagiert auf gewisse Therapien. Gerade die Chemotherapie, die verändert dich ja komplett. Also körperlich, psychisch, ja. Und das fing schon beim Haarausfall an. Der erste Anblick im Spiegel, den vergesse ich nicht, das sehe ich heute noch vor mir. Das war die Hölle. Das war einfach nur die Hölle. Als meine Mama rasierte mir die Haare ab, starb ohne Träne. Ich weiß, dass sie im Nachgang geweint hatte, aber nicht vor mir. Und sie sagte immer, du hast eine schöne Kopfform und das steht dir. Und ich habe mir gedacht, nee, du willst hier nicht in den Spiegel gucken, das kannst du nicht. Und ich habe es dann aber gemacht und es war einfach nur schlimm. Und dann war es auch einfach nur kalt am Kopf. Das war einfach nur eklig. Und dann musste ich mich ja auch anfassen und ich hatte noch so 2 Millimeter drauf, bis die alle abgefallen sind, also ausgefallen sind. das war einfach nicht schön. Und das Schlimme war eigentlich auch, dass mein Ex es mir erschwert hatte nochmal, umso mehr, weil er eben mich nicht ohne Haare sehen wollte. Also ich musste zu Hause tatsächlich noch mindestens eine Woche mich immer vor ihm verstecken und immer Mütze tragen. Ich habe es auch gemacht, so blöd wie ich war. Jetzt im Nachgang würde ich es nicht mehr machen. Ja, weil ich musste ja auch damit klarkommen. Das war einfach nicht schön. Da fing das schon an, dass ich sehr so auf meinen Körper gehört habe und mir gesagt habe, Mensch, vorher hast du so da salopp dahergelebt und was sind denn schon Haare? Ach, die wäschst du morgen mal. Und nee, das man schätzt das erst, wenn man es nicht mehr hat. Das ist doch eigentlich verrückt. Und dann hat man auch durch die Chemotherapien, jede Chemo, die kam, hat mich voll umgehauen. Also ich hatte eine Breitbandpalette an Nebenwirkungen, ich habe erbrochen. Mir war stets übel. Ich habe unter diesen EC-Chemos, die Betroffenen benennen es auch Aperol. Wenn wir das schon gesehen haben, wurde uns schon schlecht. Also ich habe auch viel geschlafen. Ich habe wirklich extrem viel im Bett gelegen. Ich hatte Kreislaufprobleme, Hitzewallungen, weil die Chemo ja doch schon auf die Eierstöcke gedrückt hat. Also die hat die schon stillgelegt. Wurde da schon in die Wechseljahre geschickt. Ich hatte trockene Schleimhäute, trockene Augen, Nasenbluten, Abgeschlagenheit, Knochenschmerzen, Muskelschmerzen. Also ich hatte wirklich alles, ja. Die Fatigue kam dann durch, dieses Erschöpfungssyndrom. Ja, also der Körper hat mir immer signalisiert, du, was machst du denn da eigentlich mit mir in deinen jungen Jahren? Aber es war ja wichtig.
Hat sich denn die Einstellung deines Freundes dir gegenüber geändert im Laufe der Zeit?
Also er hatte mich dann ohne Haare gesehen. Das hatten wir dann so gemacht. Ich habe ihm das dann gesagt, pass auf, ich kann das nicht. Es tut mir weh. Ich sage, sicherlich ist das für dich auch nicht leicht, aber mich fragt auch keiner. Ja, und dann fand er das gar nicht so schlimm. Aber er hat dann eben ein Hobby angefangen, so Software-mäßig, dass er eben eigentlich viel weg war. Also man hat gemerkt, dass er vor dieser Situation flüchtet. Und er war auch nicht der Typ, dass er über diese Sache gesprochen hatte mit mir. Er war einmal mit im Krankenhaus zu einem Gespräch, das war zur Aufklärung des Portes und der Chemotherapie. Alles andere war er nie dabei. Er hätte auch mit zu meinem Arzt kommen können, er hätte auch nochmal mit ihm gesprochen, das wollte er nicht. Die onkologischen Schwestern hätten mit ihm gesprochen, wollte er nicht. Ja, ich habe ihn nicht gezwungen, das bringt nichts, mache ich dann auch nicht, weil da hat er auch zugemacht. Ja, und dann ist er eigentlich mal der Win ja immer geflüchtet davor. Ne? Er war dann viel immer dort in Leipzig da, das Software spielen oder eben viel mit Freunden dann weg und hat mich überwiegend dann auch alleine zu Hause gelassen. Am Tag der Chemo war er da, hat mir auch einen Kotzeimer hingestellt, er hat auch meine Brecher weggewischt, er hat mir auch einen Tee gekocht. Aber sobald er gemerkt hat, mir geht's gut, war er wieder weg. Bestes Beispiel, ich hatte freitags Chemo und dann sagte er nur, ja, wenn es dir doch morgen gut geht, dann kann ich doch morgen nach Leipzig fahren, Software spielen. Und da habe ich ihn angeguckt. Ich sage, weißt du, auch selbst wenn es mir morgen gut geht, ich habe Chemotherapie. Ich sage, du musst da sein. Ich sage, wenn irgendwas ist, du musst mit mir nach Weißenfels fahren. Bis nach Weißenfels fährt man von uns aus 45 Minuten. Und da muss man schon echt sportlich fahren. Tja, das war ihm so ziemlich egal. Und ich habe nachher auch nichts mehr gesagt. Das heißt, ich war immer alleine spazieren eigentlich. Wir haben gut am Feld gewohnt, das heißt, ich konnte immer schön laufen und ich war viel draußen und das hat mir immer sehr geholfen. Also ich kann das auch immer nur jedem mit auf den Weg gehen, immer wirklich raus an die Natur. Die Natur ist wirklich Balsam für die Seele. Das tat mir immer sehr gut, ja. Also er hat sich zum Negativen quasi entwickelt. Aber ich denke mal aus Angst auch. Ich weiß es nicht. Also da haben wir nie drüber geredet. Er hatte mir auch einen Hochzeitsantrag in der Zeit gemacht, der Chemotherapie, ja. Das war ganz, ganz überraschend. Das war schön. Also ich habe mich gefreut und ich habe auch ja gesagt. Ne, macht man, weil man liebt ja den Partner. Man denkt, das schweißt zusammen. Und man kann alt werden miteinander. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass er halt mir gegenüber sehr distanziert war. Also er hat mich nachher auch nicht mehr so in den Arm genommen. Und ich war halt eigentlich nur noch alleine. Das Gröbste war dann durch. Also die Brust-OP, da war er auch im Krankenhaus. Er war dreimal zu Besuch, hat mir auch Blumen mitgebracht. Die Eierstockentfernung war durch, da haben auch Blumen auf mich zu Hause gewartet. Und zwei Wochen später, das war dann so Anfang November 2020, sagte er dann nur, wir müssen mal reden. Und da wusste ich, dass irgendwas nicht stimmt. Und er war bis dahin auch wirklich viel weg, nie zu Hause eigentlich. Nur zum Schlafen vielleicht und zum Essen. Und da hat er mir dann gesagt, dass die Gefühle wohl nicht mehr so da sind. Und da habe ich ihn angeguckt damals und habe gesagt, das kannst du vergessen, das geht nicht von heute auf gleich. Naja, hat sich dann halt immer rausgeredet und dass es so ist und dass es schon länger so geht und das war schon zur Diagnose so. Das war natürlich sehr niederschmetternd, weil aus Mitleid braucht keiner mit mir zusammenbleiben. Ja, das kann man sich klemmen, ist einfach so. Ja, und ich muss dazu sagen, dass wir auch gerade wieder umgezogen waren im September 2020 und dann konnten wir die Kündigung schreiben für diese Wohnung ein halbes Jahr später. Also im September sind wir eingezogen und im Februar haben wir die Wohnung abgegeben, 2021, ja. Also er hatte sich dann tatsächlich von mir getrennt. Sein Grund war eben die fehlenden Gefühle. Heute weiß ich, dass es wegen einer anderen Frau ist oder war, mit der er so jetzt zusammen. Jetzt im Nachgang, jetzt heute, mit dem Stand heute, weil, bin ich froh, dass ich ihn nicht mehr habe, weil auf sowas kann ich verzichten. Der Krebs hat mich in der Zeit unheimlich dolle bestärkt und reifer gemacht. Ich denke ganz anders und ich denke, man muss mir auch die Stirn bieten können. Ich stehe irgendwo ganz oben, weil ich weiß, was ich jetzt geschafft habe. Das war nicht leicht, das war wirklich nicht leicht, aber weil man eben auch alleine da durchgegangen ist, ich hatte Freunde hinter mir stehen, ich hatte meine Mama, meine Familie, aber man muss ja doch alleine kämpfen. Und ja, er war halt einfach nicht da und das. Ich habe lange gebraucht, das zu verstehen. Klar, wenn man einen längeren Abstand zu einer gewissen Person hat, dann wird einem das bewusster, ne? Aber ich muss auch sagen, die Trennung hatte mich damals sehr umgehauen. Also ich hatte binnen von einem guten halben Jahr 20 Kilo verloren. Ich hatte durch die Chemotherapie gut zugenommen. Ich war bei 90 Kilo, aber nicht angefuttert, sondern alles durch Cortison und die ganze Therapie. Ja, ich hatte ein Mundgesicht, ich sah aus wie Michelin-Männchen und ich konnte nichts dafür. Ja, also ich habe mich nicht fraulich gefühlt. Ich hatte keine Haare, ich hatte keine Augenbrauen, ich hatte ein rundes Gesicht, ein aufgequollenes Gesicht, die Augen waren rot. Es war einfach nicht schön. Und mit der Trennung hatte ich dann 20 Kilo abgenommen, somit, dass die körperliche Veränderung dann auch zu sehen war. Die Haare sind relativ schnell wiedergekommen. Die waren im August 2020, waren schon wieder so die ersten Pflaumenhärchen da. Ich hatte so einen kleinen Affenkopf, sah ganz witzig aus. Ja, und dann fing das auch an, dass ich mich habe tätowieren lassen. 2021, ich habe mir auf meinen linken Arm meine ganze Geschichte tätowieren lassen, also meine Erkrankung mit all den ganzen Therapien. Mein Arzt hat seinen Fleck bekommen, was mir ganz wichtig ist. Ja, ich habe Piercings, die hatte ich vorher nicht. Also ich habe mich eigentlich komplett gedreht und habe das als Neuanfang genutzt, einfach die Chance genutzt. Und somit nehme ich meinen Körper halt auch jetzt bewusster und anders wahr und bin echt stolz drauf.
Das heißt, das sind die Maßnahmen, die du für dich ergriffen hast, um zu dir selbst zurückzufinden, um wieder mehr bei dir zu sein, oder?
Genau, ja. Also ich achte auch mehr auf mich, ich höre auf meinen Körper, ich tue das, was mir gut tut. Ich lasse mich auch weiterhin tätowieren, soll einer sagen, was er will. Ja, manch einer ist ja dagegen. Aber ich liebe Tattoos und die zeichnen was aus und es verschönert den Körper. Und auch so, ich gehe zum Sport, der Sport tut gut. Ja, also ist einfach toll.
Hast du noch andere Dinge geändert? Also hast du deine Ernährung umgestellt oder hast du neue Hobbys entwickelt, bis auf das Tätowieren?
Ernährung umgestellt, ja. Also ich versuche schon den Zucker wegzulassen, den industriellen Zucker. Weil man sagt ja, Zucker ist Krebsfutter. Ich weiß, dass der Krebs trotzdem kommt, auch wenn man sich nicht mit Zucker ernährt. Ich habe mich da viel mit den onkologischen Schwestern unterhalten. Aber man kann ja immer so ein bisschen was Gutes tun und vorbeugen. Ja, und ich habe das auch einfach zur Reha. Ich hatte da einen Sportler an meiner Seite, der hat sehr auf Ernährung geachtet und Sport. Und da ich mir gedacht, wenn du dir frühestens Zucker an der Kaffeetasse kippst, na, wie sieht denn das aus? Total verrückt. Und dann habe ich einfach irgendwann den Zucker weggelassen. Ja, und ich trinke meinen Kaffee jetzt heute nur noch mit Milch.
Ja, richtig.
Ohne Zucker. Ja, also ich esse mehr Obst, Gemüse. Ja, ich gönne mir aber auch mal ein Stück Schokolade oder ich trinke auch gerne mal ein Glas Wein, trockenen Rotwein. Ich habe sonst lieblichen Wein getrunken. Ich trinke trockenen Rotwein, der ist ja auch nicht so süß. Wie gesagt, ich gehe Sport machen. Das tut auch echt gut. Das ist so ein bisschen mein Ausgleich, wo ich auch alles, was so im Kopf ist, eben rauslassen kann, ne? Dampf ablassen. Ja, was noch? Ich achte mehr auf mich. Ich denke nur an mich, ausschließlich nur an mich, weil ich bin wichtig. Natürlich auch meine Freunde und Familie, ja, keine Frage. Aber ich denke, mein Körper hat so viel gelitten und muss es eigentlich immer noch, dass es wichtig ist, dass ich auf mich höre, ja.
Das heißt, du würdest auch sagen, dass du durch die Krebserkrankung wesentlich stärker geworden bist?
Ja, sehr sogar. Also ich hätte das nie gedacht. Am Anfang habe ich mir gedacht, Mensch, wie machst denn du das? Was soll denn das werden? Jetzt gucke ich mir die Bilder so an und denke mir, wie hast denn das nur gemacht? Also ich kann's nicht sagen. Ich habe einfach nur funktioniert. Man hat ja sowieso keine andere Wahl. Aber ich habe eben doch meinen Humor nie verloren und mein Lachen. Also es gibt überwiegend Bilder, wo ich immer lache. Sicherlich gibt es auch Bilder, wo es ein gequältes Lachen ist, wo man auch sieht, okay, ja, es könnte besser sein. Aber ich habe immer gelächelt und meinen Humor nie verloren. Und das ist ganz wichtig. Also ich lache sowieso gerne und bin ein fröhlicher Mensch und mache auch gern jeden Scheiß mit. Aber ja, das ist ganz wichtig. Das, denke ich, hat mich so ein bisschen oben gehalten.
Ja, wenn du jetzt zurückschaust, wie würdest du dir denn wünschen, wie die Menschen in deiner nahen Umgebung mit dir hätten umgehen sollen?
Einfach wie immer. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich kein Mitleid haben möchte und nicht in Watte gepackt werden möchte. Bringt mir nichts. Ich kann mich jetzt in der Ecke setzen und heulen, 24/7, oder ich sage, nö, ich trete in den Arsch und gehe raus und kämpfe. So. Sicherlich gibt's auch Momente, wo ich weine. Wäre jetzt die Logik, wenn ich es nicht machen zugeben würde. Das ist ja auch nicht schlimm. Das muss ja auch mal raus.
Auf jeden Fall.
Aber ich habe eben auch gemerkt, dass sich viele Freunde losgesagt haben. Sicherlich auch, weil man sich selbst verändert und halt man mehr an sich denkt. Wo ich aber sagen muss, das muss ich nicht rechtfertigen oder ich muss mich dafür nicht rechtfertigen. Ich weiß bis heute nicht, warum es so ist, ob sich viele denken, okay, es ist irgendwann wieder gut und es muss wieder weitergehen, oder es ist aus Angst nicht zu wissen, wie sie mit mir umgehen sollen. Einfach normal, Spaß machen, lachen zusammen, dumme Gespräche führen. Man kann auch mal kurz über den Krebs sprechen und mal kurz fragen, hey, wie ist denn der Stand bei dir eigentlich? Wie geht's dir denn? Diese Worte, wie geht's dir? Das ist auch so, ja, was soll ich denn da jetzt sagen? Mir geht's super, wird nicht kommen. Es ist immer mir geht es gut. So, wenn ich dann sage, mir geht's heute nicht so gut, na, was hast du denn? Naja, das und das, was? Echt, das glaubt man dir gar nicht, du siehst doch gut aus. Toll. Ja, also es ist ein Teufelskreis, aber einfach so dieses normale Miteinander umgehen, rausholen, kommen wir gehen spazieren, ablenken, lachen. So, das wünsche ich mir weiterhin und das hätte ich mir auch gewünscht. Das hat leider nicht jeder gemacht und es ist halt schade, dass sich auch viele losgesagt haben, aber gut.
Wie hast du das denn finanziell überstanden die ganze Zeit?
Also ich war froh, dass ich vor 3 oder 4 Jahren, 4 Jahre ist es jetzt glaube ich her, oder 5 sogar schon, dass ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hatte. Ich habe damals zu meiner Versicherungstante gesagt, das braucht man doch nicht, so ein Blödsinn. Sagt sie, doch, so doof kannst du nicht denken. Sei es, dass du dir ein Bein brichst oder eine böse Erkrankung. Ja, als wenn sie es gewusst hat, die Erkrankung kam. Und ich habe mir so überlegt, Mensch, du hast doch mal irgendwas abgeschlossen. Man schließt ja Versicherung ab und hat ja keine Ahnung. Und dann habe ich die gefragt, sagt sie, ja, die BU greift da, wir müssen dann aber alles ausfüllen. Also musste ich wirklich ganz viele Papiere ausfüllen. Ich musste meinen Arbeitsalltag aufschreiben, das waren 6 Seiten. Aber es hat sich gelohnt, also ich kriege meine BU fortläufig, solange wie ich jetzt eben noch krank bin. Na, die fällt erst weg, wenn ich wieder arbeitsfähig bin. Ja, ich war dann im Krankengeld drin, das Krankengeld war dann ausgeschöpft nach 1,5 Jahre. Dann bin ich in diese Nahtlosigkeitsregelung reingerutscht, was das Arbeitsamt bezahlt, längstens für 1 Jahr. Ich hatte dann Januar 21 den Rentenantrag gestellt für Erwerbsminderungsrente. Und da kam dieses Jahr im April dann mal der Bescheid, also über 1 Jahr später, dass ich die befristete Erwerbsminderungsrente bekomme bis Ende nächsten Jahres. Also das heißt, das letzte Jahr, davon habe ich gar nichts. Das ist komplett weg, weil die ja geschlafen haben dort bei der Rentenversicherung. Ja, jetzt bin ich noch berentet, befristet. Ich werde sehen, wie sich's entwickelt. Sollte es natürlich so sein, dass ich mich körperlich nicht fühle, werde ich auch verlängern. Ja, es ist einfach so zur Zeit, dass es körperlich noch nicht so ganz geht und psychisch. Ich denke auch nicht, dass es Aldi bleiben wird, weil dort ist ja nun wirklich eine schwere körperliche Tätigkeit. Ich darf ja auch nicht mehr so schwer heben aufgrund der Brustimplantate. Und eben auch Druck. Ich kann mit dollen Stress auch nicht mehr umgehen. Das kriege ich nicht hin. Ja, und naja, man hat halt auch ein Chemo-Brain, wie man das so sagt. Man ist halt vergesslich und es ist alles verklebt im Kopf und man merkt sich nichts mehr und man hat keine Konzentration. Ah, das ist schon schwierig. Das sind so Sachen, das sieht keiner. Das ist ja auch nicht schlimm, das kann man ja keine zum Vorwurf machen. Ja, also ich war froh, dass ich die BU hatte, die Erwerbsminderungsrente. Jetzt habe ich noch Wohngeld dazu. Also ohne irgendwas könnte ich das alles gar nicht. Also mit der Trennung habe ich damals gedacht, das geht ja nicht, du kriegst ja keine Wohnung, wie willst du denn das bezahlen? Aber wir haben das alles hingekriegt. Und hätte ich meine Eltern manchmal nicht gehabt, da, ja, wüsste ich auch nicht, wie es weitergegangen wäre.
Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man dieses Sicherheitsnetz hat.
Ja, genau. Die finanzielle Sicherheit ist ganz wichtig. Also das ist auch so das Einzige, was mir immer wieder Magenschmerzen bereitet, weil es wird ja nun alles teurer, wo man sich fragt, wie geht das weiter? Was ist, wenn ich nie wieder arbeiten gehen kann? Was ist, wenn ich nur bedingt arbeiten gehen kann? Ich brauche einen festen Job, ich brauche ein gutes Einkommen. Das ist wirklich, also ich habe echt Zukunftsangst, muss ich mal so sagen. Ja.
Was tust du denn nur für dich jetzt aktuell?
Nur für mich aktuell? Na, ich gehe zum Sport, das mache ich. Das ist so meins, da kann ich komplett abschalten. Ich bin viel in meinem Garten tätig, habe einen Schrebergarten, der hat mir auch unter der Chemotherapie sehr geholfen. Habe ich immer mal so ein bisschen Pflänzchen eingepflanzt oder Unkraut gezuppelt oder einfach nur mich auf meine Liege gelegt und einfach nur mich erholt. Ja, ich gehe viel spazieren, ich liebe Spaziergänge nach wie vor draußen an der frischen Luft. Ich fahre gerne in den Harz. Dort hatte ich jetzt schon zweimal meine Reha in Bad Suderode, kann ich nur empfehlen. Ja, der Harz hat mein Herz erobert. Wenn es mir in den Kopf kommt, dann fahre ich auch dorthin, auch über Nacht und gehe dort viel wandern. Ich sammle die Stempel. Das ist meins, ja. Ansonsten mache ich mir auch einfach ein paar schöne Kerzen an und trinke einen schönen Tee auf meiner Couch und mache es mir auch einfach gemütlich, ja. Ich dekoriere gerne und das ist auch schön, das lenkt ab.
Voll schön.
Ja.
Was würdest du denn neu Betroffenen, also Frauen, die gerade erst die Diagnose bekommen haben, mit auf den Weg geben wollen?
Was möchte ich auf den Weg geben? Es ist ganz wichtig, dass man niemals aufgibt zu kämpfen, egal wie schwer es ist oder aussichtslos es erscheint. Wichtig ist, dass man jemanden zum Reden hat, sei es ein guter Freund, die Mama, der Partner. Ich hoffe und wünsche jeder Betroffenen, einen tollen Partner an ihrer Seite zu haben, nicht wie ich es hatte. Ich würde es mir wünschen, oder wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, es wäre hilfreich gewesen, wenn ich wirklich einen richtigen Mann an meiner Seite gehabt hätte, der mich hätte auch mal einen Arm nehmen können und sagen können, wir schaffen das. Ja, wichtig ist, den Humor nicht zu verlieren, rauszugehen in die Natur, Spaß haben, einfach das tun, wonach einem ist. Und wenn es eine Tafel Schokolade ist, die man verdrückt hat, scheißegal. Das setzt sich zwar auf die Hüfte auf, aber mein Gott, Hauptsache man hat einfach mal einen schönen Moment. Ich zum Beispiel gönne mir alle zwei Wochen einen wunderschönen bunten Blumenstrauß. Der steht hier auf meinem Tisch. Das sind 15 Euro, scheißegal, aber ich hab's schön. Also ich möchte das wirklich, kann das nur jeder mit auf den Weg geben. Einfach schöne Momente, schöne Erlebnisse. Raus an die frische Luft. Jemanden zum Reden, lachen. Auch mal weinen, das ist ganz wichtig, das auch mal rauszulassen. Ja, und wenn man Fragen hat, sollte man sich da auch nicht scheuen, jemanden zu fragen, insofern jemand auch Ahnung hat. Und vielleicht weiß ich ja nicht, wie manche Patientinnen mit ihren Ärzten so sind, ob sie einen guten Arzt haben oder keinen guten Arzt haben. Man hat immer die Wahl, eine Zweitmeinung sich einzuholen. Manch eine sagt, oh, ich bin mit meinem Arzt nicht zufrieden oder mit meinem Onkologen. Dann wechseln. Unbedingt, weil das ist ganz wichtig, dass man einen guten Arzt an seiner Seite hat, einen guten Onkologen. Ich habe einen super Arzt, ich hatte keinen guten Onkologen, aber ich hatte dafür meinen Arzt, der immer da war. Ich habe jetzt aber auch die Klinik gewechselt wegen meinem Arzt. Ich habe jetzt auch eine andere Onkologie und einen neuen Onkologen. Und die Entscheidung zu treffen war nicht falsch, es war der richtige Weg, weil ich weiß, ich bin jetzt in guten Händen. Also das kann ich auch nochmal jedem mit ans Herz legen, dass man sich da nicht scheuen soll. Wir sind wichtig als Krebspatienten. Und wenn man zu 20 Kliniken fährt, was jetzt übertrieben gesagt ist, dann soll man das machen.
Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Liebe Francesca, ich danke dir für dieses Gespräch. Das war so positiv. Du hast so schön erzählt.
Danke, gerne.
Ich freue mich, dass du so offen warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Ganz lieben Dank, liebe Franziska. Danke, dass ich im Podcast gehen durfte, um anderen Mut zu machen.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und Franziska dir auch einige Dinge für dich selbst mitgeben konnte. Es ist so wichtig, auf den eigenen Körper zu achten, deine Bedürfnisse anzunehmen und den Fokus auf dich selbst zu legen. Du darfst offen und ehrlich mit dir sein, du darfst dich selbst lieben, denn aus diesem Gefühl heraus entsteht auch die Liebe zu dem Leben und zu anderen Menschen. Ich freue mich, wenn du mir deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram @franziska-günther-fotografie mitteilst und wir uns dazu austauschen können. Wenn du gerne mehr über meine Arbeit und den Podcast Lebe selbstvoll erfahren möchtest oder du dich zu unseren Fotoshootings informieren willst, dann findest du alle Infos auf meiner Homepage oder auf schönundstark.de. Beides verlinke ich dir in den Shownotes. Dort findest du auch den Link zu Franziskas liebevollem Arzt und der Klinik in Naumburg. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf uns so, den Podcast Lebe selbstvoll und das Fotoprojekt Schön und Stark weiter in die Welt zu tragen. Auf diese Weise geben wir Frauen mit Krebs gemeinsam eine Stimme und unterstützen sie auf dem Weg der Heilung und darin, sich selbst mehr zu lieben und anzunehmen, so wie sie sind. Ich wünsche dir alles Gute, lebe selbstvoll, deine Franziska.